Das sind nicht irgendwelche Täter, die einfach mal stumpf anrufen und sagen, leg dein Geld vor die Tür, ich hol es gleich ab. Das stimmt ja nicht. Sondern die sind psychologisch geschult, die sind vorbereitet. Und das heißt nicht umsonst Schockanruf. Und es muss, das betone ich nochmal, es muss sich niemand schämen, auf sowas reingefallen zu sein. Da muss man sich ein bisschen vor verwehren. Die Empfehlung ist einfach, sagt Bescheid, schämt euch nicht dafür, das ist Quatsch.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Nach Straftaten ermitteln und diese im besten Fall aufklären. Das ist eine der Aufgaben der Polizei. Noch besser ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zu solchen Taten kommt oder der Versuch misslingt und niemand zu Schaden kommt. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Heute mit Ilja Walter vom Präventionsteam der Polizei.
Wir hatten ja vor kurzem schon die Kontaktbeamten der Polizei in Hameln hier bei uns zu Gast. Und die sind ja auch in Sachen Prävention unterwegs, zeigen also Präsenz zum Beispiel auf Märkten, auf Veranstaltungen, kümmern sich unter anderem aber auch um die Kindergärten und um die Grundschulen, haben sie mir erzählt. Deine Zielgruppe im Bereich Prävention ist, glaube ich, ein bisschen älter. Wo liegt das so altersmäßig und um wen kümmerst du dich?
Altersmäßig kann man das schlecht festmachen. Es geht um Erwachsene letztendlich. Die meisten Leute denken, ich kümmere mich nur um Senioren. Ich habe also tatsächlich auch mit einer Art Seniorenberatung angefangen in Bad Pyrmont, als ich dort noch war, bevor ich meinen jetzigen Posten bekommen habe. Nein, wir reden aber auch immer von ganz normalen Erwachsenen, Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer, ab 18 sage ich immer.
Das ist also deine Zielgruppe, vielleicht auch mal ganz kurz als Überblick. Was sind denn eigentlich deine Aufgaben im Präventionsteam der Polizeiinspektion?
Ich bin der Beauftragte für Kriminalprävention. Als solcher bin ich Vertreter von Frau Schurm, die ist die Koordinatorin des Präventionsteams. Ich bin der Vertreter, wenn sie in Abwesenheit ist, dann übernehme ich das. Darüber hinaus berate ich unter anderem Schulen und Schulträger, was Amok an Schulen angeht, Amokläufe, Schulshootings, wie kann ich mich davor schützen, wie sind die technischen Ansätze, die man da beachten muss, beachten sollte. Da geht es um Renovierung, Sanierung, Neubau und, da spiele ich mit. Dann Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Das ist diese Thematik mit dem, wo man immer glaubt, ich kümmere mich nur um die älteren Herrschaften. Das sind, jeder kennt das Wort, Enkeltrick. Beispielsweise, was immer noch gängig ist, was immer noch funktioniert, was heute so ein bisschen abgelöst worden ist von der Masche her vom falschen Polizeibeamten. Das ist im Moment das, was uns wirklich auf den Nägeln brennt. Weiter geht's mit den mittelalten Erwachsenen, kann ich das so sagen?
Ist alles relativ.
Ja, ne, das denke ich auch. Jeder quasi, der schon oder noch im Internet unterwegs ist, hat schon mal davon gehört, Internetbetrug, Cybercrime, sagt man auch so schön. Das kann schon sein, dass man die Kaffeemaschine kaufen möchte im Internet, freut sich über das tolle Angebot und dann ist es ein Fake-Shop. Da halte ich Vorträge, gehe in die Gemeinden teilweise auf Einladung dann oder zu Vereinen und kläre da so ein bisschen auf, dass man vielleicht auf solche Dinge nicht mehr unbedingt reinfällt. Weiter ist dann natürlich Sicherheit am Arbeitsplatz. Das betrifft jetzt nicht den Privatbetrieb, sondern beispielsweise öffentliche Institutionen. Wir können uns alle wahrscheinlich noch an einen Vorfall im Kreishaus erinnern, der vor ein paar Jahren leider stattgefunden hat. Da komme ich ein bisschen ins Spiel, weil ich die Leute dann berate, wie gehe ich mit meiner Kundschaft um. Also es geht dann nicht nur darum, die Kundschaft ist eventuell böse und ich muss mich verteidigen, sondern auch andersrum. Das heißt, wie spreche ich mit den Leuten, wie trete ich auf, um vielleicht Aggressionen von vornherein schon auszuschließen. Dann natürlich auch Ausstattung des Büros, die Ausstattung des ganzen Gebäudes, was Sicherheit angeht. Das ist mein Job, da berate ich auch noch. Städtebau so ein bisschen, wenn die Stadt, wenn der Landkreis da was hat, können die gerne bei mir anrufen oder rufen auch bei mir an. Dann berät man sich da in anderen Gremien noch zusammen, wie man vorgeht, um noch mehr Sicherheit zu schaffen. Das sind so meine Aufgaben im Groben betrachtet.
Und das Thema Einbruchschutz gehört auch dazu.
Habe ich glatt vergessen. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Deswegen war es wahrscheinlich schon aus dem Kopf raus. Einbruchschutz natürlich auch. Na klar, wir nennen das Schwachstellenanalyse. Bedeutet, ich komme quasi auf Anforderung, wenn jemand das möchte, komme ich ins Eigenheim, gucke mir das an, natürlich gemeinsam mit den Leuten, die dort wohnen. Und dann gucken wir einfach mal aus Sicht des Täters, des möglichen Täters, wo würde ich versuchen einzubrechen? Warum würde ich versuchen, dort einzubrechen? Und was kann ich als Hauseigentümer, auch Wohnungseigentümer teilweise, dann in Absprache mit dem Vermieter, dagegen tun, dass das passiert? Dass so ein Täter glaubt, da ist was zu holen und glaubt, er kann dort einbrechen.
Also viele unterschiedliche Bereiche, in denen du da unterwegs bist. Von der Gewichtung her, wenn du mal so deine Arbeitszeit nimmst, wie verteilt sich das mal so ganz grob?
Das ist also in der Hauptsache eigentlich die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen tatsächlich. Da halte ich sehr viele Vorträge und Einbruchschutz. Das sind so meine Hauptgebiete tatsächlich.
Fangen wir mit dem Einbruchschutz doch einfach mal an. Präventionsarbeit, du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Wie sieht die dann für dich aus im täglichen Arbeitsalltag?
Generell ist es eigentlich so, dass ich angerufen werde. Aufgrund des Bekanntheitsgrades inzwischen vielleicht oder weil wir immer so ein bisschen nebenbei unterschwellig auch Werbung machen oder Veranstaltungen haben, wo wir natürlich auch erzählen, wir waren hier auf dem Markt auch schon mit dem Stand, wo wir dann auch darauf aufmerksam machen, dass es eben Schwachstellen gibt im Haus. Den meisten Leuten ist das nicht bewusst. Das muss man tatsächlich dazu sagen, die achten da nicht drauf. Wer denkt schon ständig darüber nach, ich könnte Opfer einer Straftat werden? Will ja keiner. Da hat man kein schönes Leben mehr irgendwo. Und dann werde ich angesprochen, ob ich vorbeikommen kann, per Mail gerne. Sich melden und dann rufe ich zurück, dann machen wir einen Termin aus und dann komme ich zu den Leuten hin und dann läuft es wie gerade erklärt. So komme ich da dran. Es gibt natürlich auch wieder Vereine, die mich anfragen. Dann hat ein Vereinsmitglied beispielsweise, hat diese Beratung schon erfahren und trägt das weiter. Holt dann ein Forum zusammen, stellt einen Raum zur Verfügung, ich bringe ein bisschen Technik mit und dann halte ich einen Vortrag über das Thema.
Was sind da so die häufigsten Fragen, die dann an dich herangetragen werden?
Die häufigste Frage ist mit, wie kann ich es einfach sichern? Oder zum Beispiel die Aussage, auch spannend, bei mir bricht doch keiner an, ich habe doch nichts. Höre ich auch regelmäßig. Wo ich dann immer sagen muss, das weiß so ein Täter vorher ja nicht. Der probiert es einfach trotzdem. Das sind so die Grundfragen. Das nächste ist dann natürlich, wenn ich mit dem Vortrag fertig bin spätestens, was kostet das alles? Und da muss ich immer sagen, das weiß ich nicht. Weil dafür gibt es die Facherrichter, die kümmern sich darum und mit dem bespricht man auch noch die Kostenfrage.
Facherrichter sind?
Das sind Betriebe, die sich gegenüber dem Landeskriminalamt qualifiziert haben, solche Arbeiten gut und vernünftig durchzuführen. Die weisen das quasi nach, die sind überprüfbar. Und da können wir sagen, es gibt eine Liste im Internet, die kann man aufrufen. Da kann man sich diesen Facherrichter raussuchen, bevor man zu irgendjemandem hingeht.
Und wenn du jetzt so diese Hausbesuche machst, was hast du für einen Eindruck? Wie steht es um den Einbruchschutz im Allgemeinen? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es da noch viel zu tun von den Hauseigentümern, Eigentümerinnen?
Jetzt habe ich natürlich die Situation, dass ich immer von Menschen eingeladen werde, die eigentlich auch schon das Gefühl haben, da müsste noch was zu machen sein oder ich sollte etwas tun. Von daher komme ich natürlich häufig in Häuser, wo wirklich noch was zu tun ist. Das ist mal so. Gelegentlich ist es so, dass ich sagen muss, hier brauchen wir nichts mehr zu machen. Oder es sind nur noch Kleinigkeiten. Simple Dinge teilweise, wo überhaupt nicht viel mit Technik ist oder wo man nicht großartig was nachrüsten muss, sondern die viel mit Verhalten zu tun haben. Und dann ist es relativ einfach. Das ist aber in der Minderheit tatsächlich. Viele Menschen glauben, wenn sie neu gebaut haben, habe ich auch schon gehabt die Situation, dass ich dann eingeladen werde, wir haben neu gebaut, können Sie sich das mal angucken, können wir noch was besser machen? Und dann stelle ich häufig fest, dass die Hauseingangstür super ist, aber die Fenster nicht. Woran das genau liegt, ich kann es nicht erklären. Dann macht man die Fenster auf, guckt sich die an und sagt, hier hätten sie etwas besser machen können. Dann ist natürlich die Gelegenheit verstrichen, weil niemand geht daher und tauscht an einem niegelnagelneuen Haus, machen wir eben alle Fenster aus. Dann ist es ein bisschen schon zu spät. Da müsste man sich vorher drum kümmern am besten, dass man beim Hausbau, bei der Planung, auch dem Architekten gegenüber vielleicht oder der Firma, einfach sagt, ich möchte einen gewissen Einbruchschutz haben. Und dann wird das besprochen und dann baut man das von vornherein ein. Die andere Situation, dass ich noch relativ viel finde, die überwiegt allerdings.
Wenn du dann da vor Ort bist, also am besten habe ich vorher aufgeräumt, nehme ich mal an.
Das ist nicht wichtig. Ich sage immer, ich komme aus dem Einsatz- und Streifendienst. Ich habe das 29 Jahre gemacht in Bad Pyrmont. Ich habe eigentlich, es wird mich nichts mehr überraschen, großartig. Ich habe vom, ich sag mal, Kellerraum mit gewissen Ausstattungen bis völlig vermüllten Wohnungen leider, habe ich gesehen und da kann mich nichts schocken. Und es ist ja auch wirklich nicht mein Interesse, irgendwo hinzugehen und die Bewohner zu beurteilen in irgendeiner Form. Ob da die falsche Kunst an der Wand hängt oder ob die Möbel komisch sind oder ob es ein bisschen, es ist mir egal. Es geht mir tatsächlich um die Sache, ich muss neutral sein und ich versuche das auch zu sein. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass es anders wäre. Ist ja immer so eine Frage, wie wird man von außen auch beurteilt? Und dann interessieren mich diese Umstände nicht. Die möchte ich auch gar nicht wahrnehmen. Das ist in dem Moment nicht mein Job, sondern ich konzentriere mich. Und das ist auch der Anspruch, den in dem Moment der Kunde an mich haben darf. Ich nenne die Leute gerne auch Kunden. Ich konzentriere mich dann auf die Sache und darüber sprechen wir. Und auch da wird nicht geurteilt. Wenn ich ein Haus habe, was älteren Datums ist, mit uralten Holzfenstern, dann kann ich nur sagen, ich kann was verbessern, ja, nein, und dann auf die Weise oder ich lasse es sein. Aber ich werde mich sicher nicht darauf einlassen zu sagen, die Fenster sind doof oder sowas oder das ist schlecht. Das ist nicht mein Job.
Okay, also dann geht es eben um Türen, es geht um Fenster, es geht vielleicht um Blickfelder, was kann man sehen oder auch nicht. Jetzt hast du gerade die Neubauten schon erwähnt, da sollte man es also am besten vorher mit einkalkulieren. Bei älteren Gebäuden bringt Nachrüsten da denn wirklich was? Man will ja wahrscheinlich auch noch in so einem Kostenrahmen halbwegs verträglich bleiben.
Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas nachrüsten kann. Es gibt die elegante und total gute Methode. Das ist der Austausch beispielsweise eines alten Fensters gegen ein neues Fenster. Jetzt muss man die Bausubstanz auch betrachten. Ist es ein Holzhaus? Ist es ein Porenbetonsteinhaus beispielsweise? Oder ist es eine Betonmauer? Und. Was kann ich überhaupt noch machen? Was ist überhaupt möglich auf technischer Seite? Das nächste ist die Kostenfrage. Habe ich ein Haus mit 40 Fenstern? Jetzt kommt Schutzmann Walter und sagt, ihr müsst alle Fenster austauschen, dann ist das teilweise nicht bezahlbar oder aber es passt einfach nicht mehr zum Gebäude. Und da muss man dann tatsächlich sagen, hier können wir nicht mehr viel machen. Oder man muss die unelegante Methode wählen, die gibt es auch, aber die ist dann nicht mehr ganz so schön. Da kann man zum Beispiel mit Querbalken oder Querriegeln vor so einem Fenster kann man arbeiten. Geht, machen wir bei Kellerfenstern ganz gerne mal.
Hänge ich eine Lichterkette drumherum, dann geht das auch noch. Aber wie sieht das eigentlich bei Mietern zum Beispiel aus? Wir haben jetzt gerade mal vom Haus gesprochen. Was müssen die denn beachten, wenn die in Sachen Einbruchschutz was unternehmen möchten?
Alles, was eine bauliche Maßnahme darstellt, Löcher bohren und ähnliches, da muss man am besten mit dem Vermieter vorher Rücksprache halten. Wir machen das ja so, dass das Informationsgespräch stattfindet. Ich zeige die Möglichkeiten auf, die man machen kann, auch in Abstufungen oder mit Alternativen zum Teil. Und dann muss der Mieter, am besten die Mieterin, muss zum Vermieter hingehen und sagen, hier, das und das hätte ich gerne, können wir uns da irgendwie einig werden. Ich schlage dann ganz gerne mal vor, wenn es etwas ist, was man fest verbaut, beim Auszug könnte es ja drin bleiben. Dann hat der Vermieter auch einen Vorteil, denn er behält dieses Gerät, so ein Panzerriegel beispielsweise, bleibt dann vielleicht drin nach ein paar Jahren, kann man weiter nutzen. Und dann sind diese Löcher rechts und links schon gerechtfertigt.
Also auf jeden Fall miteinander reden. Jetzt machst du ja natürlich nicht nur Privathäuser oder Wohnungen, sondern bist auch in Gewerbebetrieben zum Beispiel unterwegs. Was sind da denn so die Themen in Sachen Einbruchschutz? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten im Vergleich zu Privatobjekten?
Ja, sieht natürlich ein bisschen anders aus. Während ich beim Privatobjekt eine äußere Umzäunung, eine Umfriedung habe im Grunde genommen, wo ein Zaun steht, oft ein Maschendrahtzaun oder so ein kleiner, damit der Dackel nicht auf den Rasen springt oder flüchten kann, ne, vom Grundstück, habe ich bei größeren Betrieben oft auch Werte draußen stehen. Nehmen wir als Beispiel einen Landhandel. Da stehen Trecker draußen, da stehen Maschinen draußen und. Da muss ich natürlich ganz anders vorgehen, was in diesem Perimeter angeht, was diese Außenabsicherung angeht. Da müssen andere Zäune her. Dann kann man sich überlegen, geht man auf elektronischem Wege vor, dass man eine Alarmanlage koppelt an ein Lichtleitersystem und ähnliches. Wenn man ins Gebäude geht, muss man auch wieder schauen, das ist meistens in Privatgebäuden habe ich ein oder zwei Autoschlüssel in der Regel. Die kann ich auf eine gewisse Art schon sichern, dass ich nicht mit dem Funkwellenverlängerer arbeiten kann als Täter. Habe ich das bei einem großen Betrieb, wo eben viele Maschinen draußen stehen, dann sind auch ganz viele Schlüssel da. Da sind vielleicht Werte, Unterlagen in so einem Gebäude. Da muss ich drüber nachdenken, vielleicht einen gesicherten Bereich zu schaffen mit einer höheren Sicherheit, also rundum. Und innen drin vielleicht mit einem Wertgelasse arbeiten. Also da muss man schon anders vorgehen, weil einfach das Bedürfnis ist ein anderes, das Schutzbedürfnis. Spielt auch immer eine große Rolle.
Aber das kann man sich dann ja alles mit dir zusammen vor Ort anschauen. Wie werden diese individuellen Beratungen vor Ort in der eigenen Wohnung, dem eigenen Betrieb denn angenommen?
Was die Anzahl der ganzen Dinge angeht oder die Reaktion auf mich oder auf meine Arbeit?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch. Also die Anzahl ist, ich mache das jetzt seit November 2023 und ich war tatsächlich überrascht, wie viele Termine ich habe. Es zog sich über das ganze Jahr, geht dieses Jahr auch schon wieder weiter. Ich habe also regelmäßig die Termine. Es wird also gut angenommen, nehme ich jetzt mal an. Ich kann da schlecht vergleichen, weil ich ja hier im Bereich der Einzige bin, der das in dieser Form macht. Es wird gut angenommen. Es ist auch viel, ich merke, dass viel weitererzählt wird. Herr Walter war bei uns und soll er nicht auch mal zu euch kommen? Und dann kriege ich von da die Einladung mit dem Hinweis, ich bin empfohlen worden. Das finde ich natürlich sehr positiv, weil es einfach die Arbeit voranbringt und es gibt natürlich auch ein gutes Gefühl. Ne? Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass jemand hinterher gesagt hat, ach, das hat mir jetzt nichts gebracht, hat keinen Spaß gemacht oder sowas. Von daher bin ich da eigentlich eher positiv eingestellt.
Also einmal wöchentlich oder wo liegst du ungefähr?
Bis zu täglich. Ich habe letzte Woche 4 Termine gehabt. Nächste Woche habe ich, glaube ich, auch nochmal 4. Dann flaut es erstmal ein bisschen ab, aber es kommt immer wieder was nach. Teilweise letztes Jahr habe ich 2 Termine an einem Tag gehabt. Und das ist, dann wird schon ein bisschen anstrengend irgendwo.
Wie lange dauert das so
im Schnitt? In der Regel 2 Stunden.
2 Stunden muss man also einplanen.
Kann auch mal 3 sein, je nach Objekt, ne, dass das mehr wird.
Wie sind die Wartezeiten, wenn ich jetzt sage, komm doch mal bitte vorbei?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Wer jetzt den ganz normalen Termin haben möchte, der muss vielleicht mal, ich sage bis 3 Wochen, 4 Wochen warten. Vielleicht habe ich ja auch zwischendurch mal Urlaub. Man möge es mir verzeihen, dass ich dann zwischendurch auch mal Pause brauche. Aber ich versuche eigentlich immer, das möglichst zeitnah hinzukriegen und nicht zu sagen, ja, ich komme im Sommer irgendwann mal vorbei. Ist jetzt eine Straftat vorhergegangen beispielsweise? Ist da eingebrochen worden? Und jetzt sagt jemand, ich muss hier ganz dringend, ich muss alles austauschen und sichern, einfach weil das einen psychologischen Effekt auch irgendwo hatte auf die Person, auf die Bewohner. Dann sehe ich schon zu, dass ich das zeitnah mache, also vielleicht auch mal mit einem zweiten Termin an einem Tag oder mal zwischenschiebe, einfach um zu verhindern, dass da irgendwas eingebaut wird.
Wer da Interesse dran hat, einfach bei der Polizeiinspektion, beim Präventionsteam melden.
Genau.
So kommt man da also ran. Anderer großer Bereich, du hast es gerade zum Eingang gesagt, Betrug zum Nachteil älterer Menschen. Das Thema, das sorgt ja eigentlich immer wieder für Schlagzeilen, Enkeltrick, Schockanrufe, Ähnliches. Warum funktionieren diese Maschen immer wieder, obwohl noch so viel drüber berichtet wird?
Werde ich oft gefragt. Meistens mit dem Zusatz, wie kann man so blöd sein, darauf reinzufallen? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Viele Leute denken das, dass man dafür irgendwie ein bisschen dumm sein muss oder so. Das ist nicht so. Wenn man sich diese Geschichten mal anguckt und meine Vorträge bauen so auf tatsächlich. Ich erzähle also nicht, das und das passiert und hier der Anruf, den spiele ich euch jetzt mal vor oder sowas. Sondern ich versuche mit den Leuten aufzuarbeiten, wieso es funktioniert. Und dabei kommt eigentlich immer raus, dass es Psychologie ist. Das sind nicht irgendwelche Täter, die einfach mal stumpf anrufen und sagen, leg dein Geld vor die Tür, ich hole es gleich ab. Das stimmt ja nicht. Sondern die sind psychologisch geschult, die sind vorbereitet. Die sitzen in einem großen Callcenter, die haben wahrscheinlich, da kann ich nur mutmaßen, irgendwelche Kurse besucht von ihrem, nennen wir es Arbeitgeber. Und dann funktioniert das. Und das heißt nicht umsonst Schockanruf. Die Situationen, die da aufgerufen werden, gerade beim falschen Polizeibeamten, die Geschichte mit dem klassischen Enkeltrick läuft so ein bisschen aus, weil die nicht mehr so richtig funktioniert. Dafür ist der falsche Polizeibeamte nachgerückt, was uns sehr betrifft tatsächlich. Ne? Das mögen wir auch nicht. Wenn zu Hause die Polizei anruft, was passiert als erstes, sage ich immer? Man zuckt erstmal zusammen. So, das ist ein kleiner Schock, da geht's ja schon mit los. Und dann kommt diese Geschichte, es weint eine Person im Hintergrund. Und es muss ja noch nicht mal der Verkehrsunfall sein, der da passiert sein soll, der inzwischen eigentlich auch schon in aller Munde ist. Das können ganz abstruse Geschichten sein. Es gab Vorfälle, wo gesagt worden ist, der Verwandte liegt im Krankenhaus und muss dringend operiert werden, der stirbt sonst, aber das ist eine OP, die zahlt die Versicherung nicht. Bringen Sie mal Geld vorbei. So, und was habe ich dann in dem Moment? Dann denke ich nicht, oh, da will jemand mein Geld haben, sondern das geht mir irgendwo ans Herz, das geht in mein Innerstes, weil es geht um die Familie, es geht um Kinder, es geht um Familienmitglieder und das ergreift einen auf eine ganz andere Weise, als wenn jemand sagt, möchtest du mal ein Auto kaufen oder Ähnliches. Ja? Und das ist die Psychologie dahinter. Dieser Schock wird dann ausgenutzt. In dem Moment, wo es einen kleinen Unglauben wieder gibt bei dem Opfer, bei dem mutmaßlichen oder dem kommenden Opfer, wird noch einer draufgesattelt. Und dann kann man sich jetzt, wer ein bisschen Fantasie hat, jede Geschichte ausdenken dazu. Es passt, ist mit Sicherheit schon mal vorgekommen. Das ist eben nicht nur dieser falsche Polizeibeamte mit den älteren Herrschaften, sie sollen ausgeraubt werden, was der Klassiker ist tatsächlich, sondern es sind ganz abstruse Geschichten drumherum und die immer wieder funktionieren.
Und wenn die Konstellationen passen, es gibt diese Tochter, es gibt den Sohn.
Genau, es muss schon irgendwie hinhauen. Man muss sich auch nicht vorstellen, dass diese Täter einen anrufen und es klappt sofort. Sondern die telefonieren eine Nummer nach der anderen durch, bis es einen Treffer gibt.
Jetzt kümmern sich um die eigentlichen Fälle ja vermutlich die Ermittler vom jeweiligen Fachbereich. Hast du selbst denn auch mit den Opfern von diesen Betrügereien zu tun?
Ja, in Teilen. Tatsächlich die Sachverhaltsaufnahme und hinterher die Ermittlungsarbeit machen andere, die Fachkommissariate entsprechend. Was wir im Anschluss noch anbieten können, das ist die sogenannte Opfernachsorge. Das bedeutet, ich konstruiere einfach mal einen Fall. Wir haben einen Menschen, der auf diesen falschen Polizeibeamten reinfallen sollte. Dann ist das quasi sofort verhindert worden, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt wissen die Täter aber, da ist Geld. Weil es sollte Geld übergeben werden. Das hat aber nicht geklappt. Da ist Geld zu holen. Die machen weiter. Da kommen ganz neue Geschichten plötzlich. Da steht plötzlich jemand vor der Tür und klingelt und möchte rein. Beispielsweise, wie es schon vorgekommen ist, in einer Schwesterntracht mit dem Stethoskop um Hals. Es gäbe einen Notfall in der Familie oder man sei angerufen worden, derjenige, der dort nun Opfer werden soll, hätte einen Notfall. Es müsste ganz dringend überprüft werden und. Das heißt, diese ganze Geschichte geht einfach weiter. Und da gehe ich hin, unter anderem mit der Kollegin Schurm, die im Weißen Ring ist, was eine sehr gute Einrichtung ist, by the way, nur mal erwähnt.
Opferschutzhilfe, geht es um das Thema?
Genau, die helfen da auch. Und ich versuche dann teilweise die Leute oder wir beide nochmal darüber aufzuklären, ob das mal vielleicht das Geld, was da noch vorhanden ist, mal zur Bank bringt, zum Beispiel. Oder aber, dass eben diese Taten noch kommen können, wenn es noch nicht passiert ist. Einfach, weil die Täter wissen, da ist was zu holen und die wollen ja weitermachen. Die probieren es dann einfach weiter. Darauf versuchen wir, die Leute vorzubereiten. Gleichzeitig dann die Geschichte mit dem Opferschutz, dass da psychologische Hilfe angeboten werden kann, irgendwelche Therapieangebote gemacht werden können oder aber der Weiße Ring auch teilweise finanziell unterstützt, wenn es dann darum geht, da ist nicht viel Geld im Haus oder da ist nicht viel Geld vorhanden, aber wir wollen helfen mit einer kleinen technischen Ausrüstung. Da springen die dann wieder ein. Das machen wir zu zweit, gehen wir dann dahin und versuchen das irgendwie auch zu bündeln.
Das sind also die Fälle, in denen dann tatsächlich irgendwas passiert ist, aber du machst ja auch vorbereitend Vorträge auch zu diesem Thema. Die Menschen, die da hinkommen, denen ist ja schon mal klar, es gibt diese Betrugsmaschen. Mhm. Also eigentlich kennen die ja. Was bringt denen dann noch deine Information? Wo kannst du noch einen draufsetzen?
Jetzt muss man fragen, was kennt man davon? Nämlich das, was in der Zeitung steht, was durch die Medien geht, die Fälle, die passiert sind, die kennt man. Der Kontext ist eigentlich immer der gleiche. Jemand ruft an, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, ne? Jemand ruft an und jemand händigt Geld aus. Eine der häufigsten Fragen bei den Vorträgen und die erste in der Regel, das taucht fast immer auf, dass mich die Leute fragen, warum ist man so blöd und fällt darauf rein? Das heißt für mich aber im Umkehrschluss, die Menschen haben eigentlich keine Ahnung, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist mir ganz wichtig zu erklären, wie es abläuft. Und wieso man darauf reinfallen kann, weil nur wenn man diesen Ablauf kennt, in meinen Augen, und wie es funktioniert, dass dieser Schock ausgelöst wird, dann weiß ich auch, dann bin ich vorbereitet, wenn mich so ein Anruf ereilen sollte, weil dann der Schock ausbleibt, hoffe ich.
Wie kann ich das denn verhindern, dass ich diesen Schock kriege, weil der ja erstmal normal ist?
Ja. Der Schock wird ja kommen. Man erschreckt sich erstmal. Das ist ganz normal. Ich habe immer ein schönes Beispiel, wenn ich Auto fahre. Ich bin jetzt seit 1990 bei der Polizei, muss man dazu sagen. Wenn ich Auto fahre und man fährt so ganz entspannt vor sich hin, guckt in den Rückspiegel und da ist ein Streifenwagen. Ich gucke automatisch auf den Tacho. Das ist so. Das heißt, diesen Schock wird man erstmal nicht verhindern können. Wenn in dem Moment, wo irgendjemand sagt, Geld, die Polizei will Geld haben, beispielsweise Behandlung, es muss Bargeld fließen, irgendwas, irgendwann meldet sich der Bauch, das Bauchgefühl. Irgendwann, und da müssen wir drauf hören, da müssen wir hin. Und das ist eigentlich immer meine Hoffnung, dass durch die Vorträge, durch die Öffentlichkeitsarbeit und, bei dem nächsten Anruf, der bei einem ist, sich der Bauch meldet und sagt, Mensch, ist irgendwie irgendwas ist komisch. Und da muss man anfangen nachzudenken. Das heißt, da muss das Gefühl runtergehen und der Kopf muss wieder einschalten. Das ist der Punkt, das ist auch mein Ziel irgendwo.
Und diesen Mechanismus muss ich dann hinkriegen. Die Zielgruppe insgesamt, du hast sie gerade schon beschrieben, in manchen Fällen sind es eben wirklich ältere Menschen, wo auch immer das dann anfangen mag. Sind die aber nicht manchmal auch ganz schön schwierig für Präventionsangebote zu erreichen?
Ja, natürlich. Und da sind wir angewiesen auf andere, muss man ganz klar sagen. Das heißt, wenn ich die Vorträge halte oder mit den Menschen spreche, dann sollen das nicht nur die älteren Herrschaften sein tatsächlich, weil auch eben jüngere Menschen, ich sag mal, das geht bei 40 Jahren schon los, dass die Menschen darauf reinfallen auf solche Tricks.
Also ja? Es ist nicht so, was die meisten im Kopf haben, da ist jemand schon ansatzweise senil.
Ja, oder tüdelig oder irgendwas. Nein, es ist wirklich nicht so. Da fallen Menschen drauf rein, die haben, ich sag mal, Kinder im Erwachsenenalter mit 20, 22 Jahren, sind selber um die 40, 50 vielleicht und selbst die fahren los und oder wollen Geld übergeben an die Polizei oder an irgendwelche anderen Leute. Das bedeutet, ich muss für die älteren Herrschaften, die ich vielleicht nicht mehr erreichen kann, weil einfach die Möglichkeit nicht mehr da ist, dafür brauche ich die Jüngeren. Wenn jetzt also jemand sagt, wir sind eine Gruppe von 40- bis 50-Jährigen und wir möchten uns darüber informieren, finde ich das prima, weil die sollen es bitte weitererzählen. Das sage ich immer wieder. Ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie den Ausrufer macht hier, sondern derjenige, der sich mal damit befasst mit der ganzen Nummer, sollte mal gucken, wer ist mein Nachbar, wer sind meine Eltern, wer sind die Eltern meiner Frau und wo habe ich in meiner Umgebung Menschen, die vielleicht darauf reinfallen können. Sprecht darüber, sage ich immer. Erzählt ein bisschen was. Informiert euch und sagt es den Menschen, die sich nicht mehr informieren können und vielleicht auch denen, die sich nicht informieren wollen. Dass man einfach mal was hinwirft und sagt, pass auf, da gibt es was, fall nicht drauf ran.
Also vielleicht auch mal mit den eigenen Eltern zum Beispiel durchspielen, ja. Das würde passieren. Ich rufe nicht bei euch an, ich rufe meinen Mann an, ich rufe meine Schwester, meinen Bruder, wen auch immer an.
Man kann ja auch ein Passwort vereinbaren. Also ganz einfache Sache. Wenn jemand anruft und nun heulend und schluchzend mitteilt, er habe einen Verkehrsunfall gehabt und müsse in Haft, dann kann man denjenigen ja mal fragen, du pass auf, wir haben ein Passwort vereinbart, wie lautet das denn? Werden die nicht wissen. Und so in so einer Situation, wenn ich Hilfe brauche, dann wird mir das einfallen. Ich werde irgendwas Persönliches noch wissen. Und wenn irgendjemand darum herumquatscht oder sagt, ich kann nicht, weil ich bin so traurig und muss so weinen, dann ist dieses Gespräch zu Ende. Und dann rufe ich bei meiner Verwandtschaft an und frage mal nach. Du sag mal, wo bist du denn gerade? Und die werden dann froh sein, dass man angerufen hat, weil man hat sich selber geschützt.
Wenn es denn doch passiert ist, du hast gerade schon gesagt, dann kommt schnell der Spruch, wie blöd kann man denn sein? Ist wahrscheinlich auch nicht so nett, weil die Leute werden sich selbst schon verrückt machen.
Ja, also dieses mit dem, wie blöd kann man schon sein, das ist völliger Mumpitz natürlich. Ich glaube, das ist aus dem, was wir bis jetzt besprochen haben, auch schon ganz deutlich geworden. Wenn man darauf reinfällt, wir müssen unterscheiden in diesem Moment, auch was die polizeiliche Arbeit angeht, zwischen dem Hellfeld und dem Dunkelfeld. Das Hellfeld sind im Prinzip die Taten, von denen wir erfahren, auch wenn wir es vielleicht nicht 100% oder sofort aufklären können, was ja viele glauben aus dem Tatort oder sowas, dass wir alles sofort aufklären, das klappt ja in der Regel nicht. Natürlich fassen wir auch Täter, ganz klar. Aber von jedem Fall, den wir haben, haben wir immer irgendwo Informationen, wir haben Spuren und wir lernen ja auch dazu. Das heißt, alles, was wir erfahren, damit können wir arbeiten. Das ist das Hellfeld auch, das ist unsere Statistik. Die Dinge, von denen wir nichts erfahren, da können wir nicht mit arbeiten, da können wir nicht helfen. Ich kann nicht helfen als BFK irgendwo oder als Opferschutz können wir nicht helfen, weil wir es einfach nicht erfahren. Und das ist das sogenannte Dunkelfeld. Und dieses Dunkelfeld ist gerade bei diesen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sehr groß. Und unser Interesse ist natürlich, das aufzuhellen. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Leute, die eventuell leider Opfer geworden sind und die das dann auch zur Anzeige bringen. Weil auch nur dann können wir was tun. Und es muss, das betone ich nochmal an dieser Stelle, es muss sich niemand schämen, auf sowas reingefallen zu sein. Weil das ist ja das Hauptproblem. Ich habe in dem Moment, wo ich so viel Geld eventuell weggebe und mir dann zu Bewusstsein kommt, ich bin drauf reingefallen, um Himmels Willen, was habe ich getan? Was werden meine Kinder dazu sagen? Ja, das ist so ein großes Problem für die Leute. Da ist das gesamte Erbe vielleicht weg. Das geht ja in unvorstellbare Summen eigentlich. Und da muss man sich ein bisschen vor verwehren. Sagt Bescheid, vielleicht auch die Kinder, dass die das melden, auch wenn die Verwandtschaft vielleicht darauf besteht, das nicht zu machen oder sowas. Ich kann da natürlich auf keinen einwirken. Aber die Empfehlung ist einfach, sagt Bescheid, schämt euch nicht dafür, das ist Quatsch.
Und wenn es dann auch gerne ja mal in die Richtung geht, mein Gott, das sind eben die alten Leute. Auch Jüngere sind ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gerne mal blöd, wenn es um irgendwelche Geschäfte zum Beispiel im Internet geht.
Ja, Beispiel von mir ist dann immer die Kaffeemaschine, die besonders günstig ist in dem und dem Shop. Und dann freue ich mich, dass ich da 40% gespart habe, habe aber nicht ins Impressum geguckt oder habe nicht mir die Adresszeile mal genau angeschaut oder ähnliche Dinge. Dann kaufe ich die und dann wundere ich mich, dass nichts kommt. Und nach ein paar Wochen komme ich zur Dienststelle und zeige an, dass ich einem Betrug aufgesessen bin, nämlich einem Fake-Shop, dem sogenannten. Und auch das wird immer mehr und diese Fake-Shops werden immer besser. Das spielt dann auch wieder eine Rolle mit gefälschten Internetseiten, wenn es um Bankgeschäfte geht und.
Also fairer Preis reicht völlig, die Schnäppchen können auch mal daneben gehen. Oder zum Beispiel diese Bezahlmethoden, also diese Freundschaftsbezahlüberweisungsmöglichkeiten, die werden ja auch benutzt, obwohl ich Leute überhaupt nicht kenne. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei vielen Standard.
Ja, ist ja nicht nur das. Stimmt schon, ja. Man wird darauf hingeleitet, mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten genau das zu benutzen, weil das der einfachste, schnellste Weg ist, um an die Ware zu kommen beispielsweise. Wenn man sich jetzt anguckt, ein großes, bekanntes Auktionshaus. Da kann man Dinge kaufen, verkaufen und dann kann man eine Variante wählen, die heißt sicheres Bezahlen. Ein Täter wird jetzt wahrscheinlich sagen, gut, pass auf, ich schicke den Link, da geht sicheres Bezahlen. Da klickst du drauf, ist am einfachsten. Man will es ja einfach haben, man klickt da drauf und verlässt aber in dem Moment das Angebot dieser Seite, sondern geht woanders hin. Und in dem Moment ist es kein sicheres Bezahlen mehr. Das ist der Trick an der Sache, beispielsweise.
Also ganz einfach, fallen viele drauf rein und man sollte die Opfer nicht noch fertig machen hinterher.
Genau, so. Das ist ganz wichtig.
So oder so nicht. Jetzt haben wir diese ganzen Betrugsmaschen per Telefon oder auch im Internet schon gehabt. Es gibt aber auch immer noch so klassische Varianten. Das ist ja immer noch der Taschendiebstahl.
Ja. Taschendiebstahl ist immer noch ein gängiges Thema, das ist so. Viele Leute machen es, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Viele Leute machen es dem Täter aber auch einfach. Wenn ich immer noch Menschen sehe, gerade Herren, die weite Hosen tragen und dann baumelt hinten ein 400 Gramm schweres Portemonnaie in der Hosentasche rum und ich habe keinerlei Kontrolle darüber, dann ist das schon fast eine Einladung für einen möglichen Täter. Das ist vorne ablenken, hinten rausziehen und nein, sie bekommen es nicht mit. Das ist immer das Argument, was ich dann höre, wenn ich die Herrschaften anspreche. Gerade auch noch in meiner Zeit als Kontaktbeamter in Pyrmont habe ich die Menschen gerade auf Veranstaltungen darauf angesprochen. Und im Grunde genommen, jeder Mann hat zu mir gesagt, das kriege ich sofort mit, wenn mir jemand am Arsch rumgreift. Ich habe dann immer gesagt, gut, ist Ihre Entscheidung. Ich sage Ihnen, das kriegen Sie nicht mit. Es gibt immer das schöne Beispiel, wurde ab und zu mal im Fernsehen gezeigt, dass irgendwelche Leute rumgegangen sind und haben so Probediebstähle gemacht und haben den Leuten das dann vorgeführt. Wer das noch findet, kann sich das mal angucken. Funktioniert genau so, diese Masche. Was im Moment noch interessanter ist allerdings, oder schlimmer, noch besser gesagt, das sind Diebstähle in Discountern. Jetzt will ich keinem Discounter zu nahe treten, natürlich nicht. Die Täter suchen sich das entsprechend aus oder das Geschäft entsprechend aus und gucken dann nach Menschen, gerade auch älteren Datums. Rollator, Einkaufswagen. Einkaufswagen sind auch jüngere Leute. Wenn die Tasche in diese Babyklappe, die da vorne dran ist, gestellt wird und obendrauf liegt das Portemonnaie, das ist fahrlässig. Ja? Wenn ich als Täter reingehe und frage die ältere Dame, die ihre Tasche mit dem Portemonnaie an den Rollator gehängt hat, wo ist denn bitte schön der Kaffee? Können Sie mir den zeigen? Die Dame dreht sich um, zeigt mir den Kaffee und der zweite Täter hinter mir zieht das Portemonnaie. Und wenn ich dann noch, das kommt tatsächlich auch immer noch vor, im Portemonnaie meine PIN-Nummer habe, womöglich noch auf der Karte draufstehend, habe ich hinterher noch eine Verwertungstat. Und das ist auch, das kommt auch ständig vor im Moment. Das ist einfach so. Und dann sind dann da natürlich, dann versuche ich auch aufzuklären, wie verhalte ich mich, wie verwahre ich mein Portemonnaie? Was muss ich überhaupt alles mitnehmen, wenn ich einkaufen gehe? Muss ich wirklich 500 Euro im Portemonnaie haben? Und. Es gibt Eselsbrücken, wie man sich seine PIN-Nummer merken kann. Bestimmte Verfahrensweisen. Dann brauche ich sie mir nicht mehr aufzuschreiben. Und solche Geschichten. Auch um da natürlich diese Diebstähle zu verhindern nach Möglichkeit.
Also eure Aufgabe im Präventionsteam, deine auch speziell, ist es eben aufzuklären, zu informieren. Was sind die Voraussetzungen, um diesen Job, um deinen Job zu machen? Was muss man da mitbringen?
Auf persönlicher Ebene gefragt jetzt wahrscheinlich irgendwie. Sollte Polizeibeamter sein, davon mal ganz ab, ne? Das Studium heutzutage und so weiter. Wir haben ja vorher so ein bisschen auch über die Fragen gesprochen hier und ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht, was muss man für Voraussetzungen mitbringen. Ich denke mal, wenn jemand ein eher verschlossener Typ ist und nicht gerne spricht mit anderen Menschen, dann ist es nicht der richtige Job. Wenn jemand sagt, ich gehe auf Leute zu und ich bin an der Sache interessiert und wenn man als Polizeibeamter dann noch, so wie ich das gemacht habe, sagt, ich möchte nicht mehr hinterherlaufen, sondern ich möchte etwas tun, was vorher vielleicht schon wirkt gegen die Straftaten, gegen die Straftäter, dann ist man irgendwo schon an der richtigen Stelle. Dann hat man Interesse daran und kann da auch mitarbeiten vernünftig.
Da wären wir bei deiner Motivation, das heißt also nicht bearbeiten, aufklären, sondern möglichst verhindern.
Vorher schon was tun, genau. Ich habe ja erzählt, ich komme aus dem Einsatz- und Streifendienst. Das heißt, ich bin rausgefahren und dann das Übliche, was man auch aus dem Fernsehen kennt oder was die allgemeine Meinung ist, Autos anhalten, Straftäter verfolgen oder als Kontaktbeamter dann in die Schulen gehen. Und damit hat das bei mir tatsächlich angefangen, dass ich da gemerkt habe, ich kann hier versuchen an so einer Schule, dass die Eltern eben nicht mehr Elterntaxi spielen, dass ich das verhindere, bevor was passiert. Und das ist ja genau das, was Prävention heißt. Ich arbeite daran, Straftaten zu verhindern, etwas zu tun, bevor was passiert. Und das ist recht befriedigend tatsächlich im Vergleich zu dem anderen, was man dann sehr lange macht und was teilweise, super Beruf, gar keine Frage, es macht auch alles Spaß. Aber manchmal ist es ein bisschen frustrierend.
Auf der anderen Seite das Verhindern, ob und wie gut das gelingt, das kann man ja eigentlich an nichts festmachen. Oder wirklich feststellen lässt es sich doch nicht, euer Erfolg oder wie gut ihr seid.
Wenn man über Prävention redet, muss man immer auch feststellen, dass sie schwer messbar ist. Das ist so. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der unter anderem auch Einbrüche bearbeitet und habe genau das mit ihm beredet und habe so gesagt, Mensch, es ist ja schwierig, ne? Bringt es wirklich was? Ja, sagt er, wir stellen fest, dass es mehr Versuche gibt. So, ein Versuch ist ein fehlgeschlagener Einbruch. Und wenn das Fenster standgehalten hat, weil ich gesagt habe, Mensch, ihr müsst euer Fenster besser sichern, dann ist das die Wirkung von Prävention. Das finde ich dann gut.
Also Erfolgsmeldungen gibt es da auf jeden Fall auch. Auf der anderen Seite gibt es eben auch immer wieder diese erfolgreichen Täter, gerade auf diesen Betrugsschienen dann ja letztlich auch. Wie frustrierend ist es, wenn man selber ja immer wieder diese Meldungen, diese Fälle sieht?
Ja, wenn man es zulässt, kann es auch frustrierend sein, ganz klar. Man kann es aber auch als Ansporn nehmen, noch besser zu werden, noch mehr zu machen, die Leute direkter zu erreichen, mehr zu informieren, einen Podcast zu machen über gewisse Themen, ne, solche Dinge. Und dann ist es Motivation und Ansporn und nicht mehr frustrierend. Man kann das umdrehen.
Also ins Positive drehen, bei diesen ganzen Aufgabenbereichen, du hast es ja vorhin gesagt, die beiden Schwerpunkte hatten wir jetzt, aber es sind ja auch noch diese beratenden Funktionen, wenn es um Stadtplanung, Ähnliches, Arbeit in Verwaltungen geht, du hast es eingangs gesagt, gibt es ein Thema, das dir persönlich ganz besonders am Herzen liegt?
Es ist ganz schwierig. Es ist ein sehr umfänglicher, das haben wir gerade festgestellt, sehr umfänglicher Bereich. Was einem so ein bisschen ans Herz geht, das sind diese Betrugsgeschichten bei älteren Menschen, weil da Existenzen vernichtet werden quasi. Da wird jahrzehntelang Angespartes eventuell, ist einfach weggenommen worden. Und das ist fies, das ist gemein und das geht mir ein bisschen nah und alles andere ist auch spannend und interessant, ganz klar. Aber wenn man jetzt mal die persönliche Ebene ein bisschen mit reinnimmt, da ärgert es mich wirklich, wenn ich es schon wieder lesen muss, so ein bisschen. Und da bin ich schon hinterher, dass ich da noch mehr informiere und irgendwo auch noch mehr Leute erreichen kann in irgendeiner Weise.
Hast du in diesem Bereich dann irgendwie so vielleicht noch einen ganz besonderen Tipp für die potenziellen Opfer?
Ja, also der Tipp, den ich immer am liebsten bringe und der auch für jeden hervorragend umsetzbar ist übrigens, achten Sie, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wir haben alle ein Bauchgefühl, das ist vorhanden. Und wenn wir sind ja Kopfmenschen inzwischen auch, ne? Das heißt, wir versuchen unser Bauchgefühl oftmals zu unterdrücken oder auszuschalten und nur mit dem Kopf zu arbeiten. Und doch ist er da, der Bauch. Und wenn wir auf den hören, der wird uns schon warnen in den meisten Fällen. Irgendwas stimmt nicht und da muss ich drauf hören. Das nächste ist tatsächlich, das hat jetzt was zu tun mit Cybercrime, mit dieser Internetkriminalität, mit allen Betrügereien, mit allem, wo es um viel Geld geht eventuell. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr.